Wenn ich so langsam sehe, wie sich das hier so füllt, dann kann ich so richtig begeistert werden, dass sich das langsam kundmacht und herumspricht und die Fernsehanstalten mitziehen, dass sie nicht zu gute Programme aufsetzen und dadurch langsam das Haus voll wird. Es ist noch nicht so weit, dass man noch keinen Platz hier finden. Man kann noch die Türen aufmachen und oben auf dem Balkon und dann können wir das Ganze sicher noch übertragen in die anderen Räume nach drüben. Aber trotzdem, ich freue mich, dass Sie heute Abend gekommen sind. Und ich freue mich, dass wir heute über ein Thema sprechen dürfen, das ich mit diesen Worten einleiten wollte, nämlich Freude am Einsatz. Ich hoffe, als das gelesen wurde, das Thema hat nicht, ja, da frage ich mich überhaupt, was habt ihr euch da so bei gedacht? Freude am Einsatz. Ich hoffe, dass keiner an irgendwelche Kochgeschirr gedacht hat, sondern Einsatz, wirklich an gebraucht werden. Mir fiel da dieses Lied ein, das wir früher immer gesungen haben. Am liebsten würde ich das hier mit euch singen. Das ist Jesaja hört die Stimme des Herrn und er sagt, hier bin ich, sende mich. Gott sucht Menschen und da steht auf einmal einer und sagt, ich bin bereit. Ich lasse mich von dir einsetzen. Ich lasse mich von dir gebrauchen. Und natürlich, ich weiß nicht, was Sie sonst zu diesem Thema erwarten. Sollte ich also mit meiner Idee zu diesem Thema Freude am Einsatz daneben liegen, dann müssten wir uns hinterher unterhalten und vielleicht noch ein paar andere Ideen hinzufügen. Aber lasst mich euch hineinnehmen in eine Freude, die einzigartig ist für uns Menschen, einzigartig sein kann, nämlich von Gott gebraucht zu werden, Mitarbeiter Gottes zu werden. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn wir darum kämpfen, dass wir weniger arbeiten wollen und dass auch das Alter herabgesetzt wird, sodass man früher in Pension gehen kann, weil man, wenn man sich nicht so richtig fit fühlt, dann möchte man natürlich auch nicht warten, bis man so alt wird, dass man nachher nicht mehr diese Zeit ausnutzen kann, vielleicht diesem und jenem Hobby nachzugehen, dies oder das noch zu machen. Aber die Tatsache in der Praxis ist tatsächlich so, dass Menschen, die nicht mehr wirklich gebraucht werden, die plötzlich nicht mehr gefordert werden zum Einsatz, dass die etwas verlieren, was das Leben lebenswert macht. Es ist mit großer Traurigkeit festzustellen, dass wir nämlich gerade im Alter nicht die glücklichsten Menschen antreffen, sondern viele, die sich wirklich abgeschoben fühlen, und sagen, wofür bin ich eigentlich da? Für wen bin ich eigentlich da? Wozu bin ich eigentlich da? Bin ich eigentlich von irgendeinem echten Nutzen noch? Und ich denke, mit einer großen Warnung an ein Wort, das mir mein Freund Eddie Ostermann, ein Industrieller aus Österreich, gesagt hat. Er hat gesagt, schon vor mehreren Jahren wurde in der UNO Folgendes festgestellt, dass der Mensch nicht in seinen Rechten, dass der Mensch nicht das Recht hat auf Arbeit, sondern er hat das Recht auf Verdienst. Das heißt, man hat schon festgestellt, es ist unmöglich, dem Menschen allen Arbeit zu verschaffen. Sondern das Einzige, was wir anstreben können, ist, dass jedem Menschen, und das ist einfach diese Satzung, dass jedem Menschen einfach ein Verdienst zusteht. Warum? Damit er sich was kaufen kann, leisten kann, damit wenigstens die wenigen, die noch Arbeit haben und die Maschinen, die dafür eingesetzt werden, noch was produzieren können. Wir haben kein Recht auf Arbeit. Es ist vorausgesehen, dass eventuell 5-7% der Menschen nur noch zum Arbeiten kommen. Der Mensch hat kein Recht auf Arbeit, der Mensch hat nur noch Recht auf einen Verdienst. Und was Menschen machen, wenn sie einen Verdienst haben, das sehen wir ja daran, dass heute so viele Arbeitslose, die immer noch genug bekommen, um zu überleben, auch noch darüber hinaus gut zu leben, dass sie trotzdem nicht zufrieden sind. Warum? Weil der Mensch so gemacht ist, dass er einfach eine Notwendigkeit zum Leben darin findet, etwas Wertvolles zu schaffen und zu tun. Freude im Einsatz bedeutet nicht nur irgendwo etwas zu tun, sondern sinnvoll in dieser Welt zu leben, etwas Sinnvolles zu tun. Und obwohl auch wir heutzutage nicht garantieren können, auch die Christen in keiner Weise Gott in Anspruch nehmen können dafür, um sicherzugehen, dass es uns anders gehen wird als anderen, dass vielleicht auch wir genauso in dieser Welt nach Arbeit suchen. Aber eine Arbeit, ihr Lieben, eine Arbeit wird immer da sein. Eine sinnvolle Arbeit für jeden von uns. Dass wir uns nämlich einsetzen lassen von Gott, um das Wertvollste zu tun, was wir tun können. Menschen zu helfen, den Weg zu Jesus zu finden. Oh, es ist eine tolle Sache, es ist eines der größten Berufe, und das sieht man ja daran, dass nur so wenige studieren können, tatsächlich Menschen physisch zu helfen, Ärzte zu werden, was für eine herrliche Aufgabe. Viel, viel größer natürlich, viel zufriedenstellender, als vielleicht nur an Maschinen zu arbeiten, einem Menschen helfen zu können. Und hier gibt es diese Aufgabe, die einem jeden von uns garantiert werden kann, wo wir nie arbeitslos werden müssen. Das ist die Aufgabe, dass wir Menschen helfen können, den Weg zu Gott zu finden, in das ewige Leben, dass sie nicht verloren gehen. Was für eine herrliche Aufgabe, was für ein herrlicher Einsatz, wenn so ein Rettungshubschrauber eingesetzt wird oder ein Rettungsteam eingesetzt wird oder wie ich das jetzt in Amerika mitbekommen habe, wenn da so ein Riesenwaldbrand stattfindet und wenn man denn eingesetzt wird und kann dazu beitragen, dass das Schlimmste vermieden wird. Einer unserer Bibelschüler war so ein Fallschirmspringer, der eingesetzt wird und nur abspringt in so ein Gebiet und dann tatsächlich überleben muss und dafür sorgen muss, dass diese Waldbrände nicht weitergehen. Und wenn er wiederkommt, total erschöpft und erschlagen, aber voller Freude, er hat etwas Sinnvolles getan. Aber es gibt einen schlimmeren Brand. Die Bibel spricht sehr drastisch davon, dass Menschen verloren gehen können. Oh, wir mögen darüber nicht sprechen. Wir haben nichts dagegen, wenn das Evangelium verkündigt wird und es wird gesagt, wenn du dich an Jesus wendest, wenn du dich an Gott wendest, dann hast du ein volles, ein sinnreiches Leben. Aber was ist, wenn man sich nicht an Gott wendet? Nicht nur, dass man dann in dieser Welt und in diesem Leben einen ganz entscheidenden Sinn verpasst. Nein, die Bibel spricht davon, dass wir verloren gehen können. Und dieses Verlorengehen wird drastisch beschrieben mit Bildern wie mit einem Brennen. Aber wir dürfen heute nicht mehr als Verkündiger von Hölle reden. Ihr wollt wohl den Menschen Angst machen. Wir dürfen heute nicht mehr von Teufel reden. Wie kann man nur an sowas glauben? Aber Jesus hat daran geglaubt, der Sohn Gottes. Und Jesus hat davon gesprochen, dass es etwas gibt wie Qualen. Qualen, die sich vielleicht identisch damit zeigen, wie manche Menschen, die gewusst hätten, wenn ich mir diesen Job genommen hätte oder wenn ich dieses losgezogen hätte oder wenn ich mich dafür entschieden hätte, wie gut wäre es mir gegangen. Und man klopft sie nachher vor die Brust, man klopft sie an den Kopf und sagt, warum habe ich das nicht gemacht? Hätte ich doch. Man steht noch für lange, lange Zeit Qualen aus, der Selbstzermürbung und man sich sagt, warum habe ich nicht? Und die Bibel spricht genauso von diesen Qualen. Und du und ich können berufen werden von Gott, hinzugehen, um Menschen zu helfen, den Weg vom Verlorensein zum Gefundenwerden, von der Dunkelheit zum Licht zu finden. Was für eine herrliche Rettung. Und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht konnten zu ihm bringen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, und machten eine Öffnung und ließen das Bett hernieder, darin der Gichtbrüchige lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, welchen Glauben? Den Glauben von diesem Team, von dieser Gruppe, die diesen Kranken brachten, diesen Gichtbrüchigen, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, weil er den Glauben dieser Mannschaft sah, sah er den Gichtbrüchigen an und sagte, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es waren aber etliche Schriftgelehrten, die saßen all da und dachten in ihrem Herzen, wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Damit hatten sie recht. Nur sie haben nicht kapiert, dass Jesus eben Gottes Sohn ist und Gott ist und somit das Recht hat, Sünden zu vergeben. Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, was denket ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, stehe auf, nimm dein Bett und wandle. Natürlich ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Das kann man ja nicht überprüfen, da kann man ja nicht sehen, was daraus folgt. Aber wage es mal zu sagen, nimm dein Bett und wandle. Aber damit ihr das erkennt und seht, dass des Menschensohn Vollmacht hat, die Sünden zu vergeben auf Erden. Kein anderer hat das Recht, Sünden zu vergeben. Aber des Menschensohn sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor allen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Wir haben solches noch nie gesehen. Freude am Einsatz, könnt ihr euch vorstellen, hier war ein Team, das war dabei. Das war der Auslöser zu dieser herrlichsten Freude, die nicht nur das Team hatte, sondern alle diese Leute, die dabei waren und ganz bestimmt der, der da gerettet wurde und geheilt wurde. Was ist also die Freude am Einsatz? Ich glaube, die Freude am Einsatz geschieht zuallererst einmal durch eine echte Überzeugung. Freude am Einsatz durch eine echte Überzeugung. Wisst ihr, wenn Leute wirklich etwas wagen, auch im Weltlichen, wenn sie versuchen, etwas Neues in Gang zu bringen, auch mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn sie so überzeugt sind, die Sache geht gut, dann sieht man sie sich einsetzen mit einer ganz großen Begeisterung. Und hier waren es einige Leute. Die hatten Folgendes erkannt. Hier steht, nach etlichen Tagen ging wiederum Jesus nach Kapernaum. Es war kund, dass er im Hause war. Und diese Männer kapierten und erkannten, hier ist der, der unserem Freund helfen kann. Sie sahen die Not ihres Freundes und sie sahen diese Vollmacht und Kraft Gottes dargestellt und ausgewirkt durch diesen Mann Jesus Christus. Und sie kombinierten sehr schnell und sie sagten sich, wenn es eine Sache gibt, unseren Freund zu helfen, dann ist es, diesen Mann zu diesem Jesus Christus zu bringen. Und als sie hörten, dass dieser Jesus Christus da war, wieder im Ort war, dann nahmen sie diesen Mann und brachten ihn zu Jesus. Aber so einfach war das gar nicht. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie das ist? Habt ihr schon mal kranke Leute überzeugt, dass sie zum Arzt gehen sollen? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Oh, wenn es manchmal so richtig doll ist und gar nicht mehr anders geht, dann lassen sie sich dann helfen oder lassen am besten noch den Arzt kommen. Aber sonst, wie oft ist es schon schwierig, Leute, die keine Erwartung mehr haben, dass da etwas sich bessern könnte, dazu zu bewegen, nochmal zur Kur zu gehen, nochmal so etwas zu unternehmen, nochmal zum Arzt zu gehen. Und hier lag dieser Mann absolut, für ihn gab es einfach keine Hoffnung. Wie hatte man je gehört, dass so ein Gichtbrüchiger wieder gesund würde? Und dann kamen sie und sagten, aber da ist doch so einer, der heilt. Ach naja, da wird viel geredet, da wird viel gemacht. Wer weiß, was das für ein Quacksalber ist. Und jetzt kommen einmal die Freunde rein und sagen, du, er ist da, wer? Na, dieser Jesus von Nazareth, der Leute heilt. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser Gichtbrüchige sagte, geht ihr mal hin und hört euch diese Konferenz an. Geht ihr mal hin zur Predigt, geht ihr mal hin und hört sich euch das an, was da los ist. Aber lasst mich in Ruhe. Aber jetzt, weil sie so eine ganz große Erwartung hatten an diesen Jesus Christus, weil sie so einen festen Glauben hatten, weil sie letztlich das Evangelium kannten, das Evangelium ist eine gute Nachricht, gingen sie zu ihm und sagten, du gute Nachricht, heute wirst du gesund. Was? Wir bringen dich zu diesem Jesus Christus. Und ich weiß nicht, was diesen Mann überzeugt hat, sich da mitschleppen zu lassen. Denn da konnte man nicht so einfach irgendwo noch in so einen Wagen setzen und hinfahren. Den musste ihn aufs Bett legen und dann haben sie den da durch den Ort getragen. Und alle guckten, wo gehen die denn hin? Wir gehen zu diesem Jesus Christus. Könnt ihr euch vorstellen? Was wollt ihr denn da? Lasst doch diesen Mann da. Hört euch meinetwegen die Predigt an, aber lasst doch diesen Mann in Ruhe. Und vielleicht hat der Mann immer noch gesagt, naja, ich weiß nicht so recht, aber eins davon bin ich überzeugt, die Freude. Die Freude dieser Männer, diese Ausstrahlung, diese Begeisterung, lass mich sagen, Enthusiasmus dieser Männer, diese Freude an ihrem Einsatz, ließ es auf jeden Fall diesem Mann zu, dass er sagte, in Ordnung, bringt mich hin. Ich bedauere es, dass wenig Menschen heute noch Vertrauen in Jesus Christus setzen. Und ich glaube, es liegt ganz bestimmt mit daran, dass es viele Christen gibt, die nicht mehr begeistert sind von Jesus Christus, von ihrem Glauben. Die Reklame, die wir für diesen Jesus Christus machen, der uns geheilt hat, der uns ein neues Leben gegeben hat, ist oft so abgestanden, so fad, so farblos, dass ich mich gar nicht wundere, dass Menschen eigentlich mit diesem Jesus einfach sich nicht einlassen wollen mit ihm. Was ist da schon dran? Guckt euch doch mal diese Christen an. Aber diese vier Männer waren voller Begeisterung. Enthusiasmus, das heißt, das ist ein frommes Wort. Enthusiasmus heißt in Theos, in Gott zu sein. Was für ein Vorrecht. Wovon kann man denn noch größer begeistert sein, als von dieser Tatsache, dass wir eine lebendige Erfahrung mit Gott machen können und der sie gemacht hat, dass er nie aufhört, von dieser Erfahrung Zeugnis zu geben. Es ist schon schlimm, wenn man sich verliebt hat und dieses Verliebtsein aufhört. Aber es ist ganz, ganz schlimm, wenn man ganz persönlich eine lebendige Erfahrung gemacht hat, dass Gott uns geheilt hat, dass Gott uns die Sünden genommen hat, dass Gott uns die Schuld genommen hat und wir die Gewissheit haben des ewigen Lebens, erfüllt mit seinem Geist. Dass wir durch dieses Leben gehen, als wüssten wir nichts von dieser herrlichen Erfahrung und Wahrheit. Es wird höchste Zeit, dass die Christen sich wieder einsetzen lassen und Freude am Einsatz finden, weil sie wissen, hier sind verlorene Menschen, aber hier ist einer, der helfen kann. Wir haben eine Antwort, es gibt eine Antwort zum größten Problem des Menschen, die Sündhaftigkeit in seinem Leben. Sie hatten eine große Erwartung, sie demonstrierten eine mitreißende Begeisterung und sie entwickelten eine erstaunliche Energie. Die Energie war so weit, dass sie nicht nur diesen Mann erstmal überredeten, bereit waren, dass er sich bereit auf das Bett legte und sich raustragen ließ, sondern dann, als sie dort ankamen und merkten, sie konnten nicht mehr in das Haus hinein, dass sie tatsächlich den hochschleppten auf das Dach kaputt machten und ihn dann darunter ließen. Was für eine Prozedur! Die ließen nicht locker. Die waren so voller Energie, die waren sogar obendrein noch erfinderisch. Wisst ihr was? Liebe macht erfinderisch. Es ist leicht, von der Liebe Jesu zu singen. Es ist leicht, sich so einen Sticker anzuhängen. Ich liebe Jesus und Jesus liebt dich. Wenn das wirklich so ist, dann sollte die Begeisterung, der heilige Enthusiasmus, die Energie und die Erfindungsgabe, die sollte keine Grenzen haben. Oh, wie schnell geben wir auf. Wir sprechen mal mit dem einen. Wir versuchen in ein Gespräch zu kommen mit dem anderen und dann ist vorbei. Wie kann das sein? Freude am Einsatz bedeutet, ich lasse mich nicht verdrängen von dieser Möglichkeit, einem Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen. Ich war ganz überrascht. Ich habe nicht viel früher von der Freiwilligen Feuerwehr gehalten, aber wir haben in letzter Zeit 3-mal Hochwasser bei uns gehabt. 3-mal in der Klostermühle Hochwasser gehabt. Und mit jedes Mal war ich überrascht, wie diese freiwillige Feuerwehr immer in totalen Einsatz sich gebrauchen ließ. Erstaunlich. Immer wieder waren die da. Und Stunde um Stunde, Tag und Nacht haben die gearbeitet. Neben dem Beruf. Und das ist nur, um einer gewissen Gruppe Menschen in einer gewissen Not zu helfen. Und wir wissen, dass Menschen in einer allergrößten Not sind. Schlimmer als ein Hochwasser. Und wir machen so, als wenn da nichts Besonderes dran wäre. Ja, wir reden mal darüber. Wir wagen es auch mal irgendwo zuzugeben, dass wir Christen sind, dass wir die Dinge mit der Bibel für echt halten und die Sache mit Gott, ja, wirklich glauben. Leute, es war kund, dass er im Hause war. Wisst ihr, was die alte Übersetzung hier in dieser Bibel eigentlich sagt? Es war ruchbar, dass er im Hause war. Das war wahrzunehmen wie ein Geruch, der nicht groß Reklame macht, der ist einfach wie ein Muff plötzlich da. Nicht? Und das ist, dass das Christsein sollte tatsächlich sich so ausbreiten, dass es nicht große Reklame braucht, sondern es sollte einfach penetrant durchdringen, aber nicht so wie ein schlechter Geruch, sondern wie ein guter Geruch. Das steht im Korintherbrief. Paulus sagt, ihr seid ein guter Geruch. Ihr seid ein Geruch, ein Wohlgeruch Gottes. Damit Leute, die gerettet werden können, gerettet werden. Und solche, die es nicht wollen, die sollen wenigstens wissen, dass es einen Weg der Erlösung gibt. Und wenn sie sich dann entscheiden, gegen diesen Weg anzugehen, diesen Christus aus dem Weg zu gehen, das ist dann ihre eigene Schuld. Aber schlimm ist es, wenn Menschen zum lebendigen Glauben kommen, immer wieder treffe ich das, dass sie sagen, ja, aber komisch, jetzt höre ich erst davon. Scheinbar gibt es gar keine echten Christen in diesem Dorf, in dieser Stadt. Oh, die gibt es überall. Sie sind nur still. Sie bezeugen Jesus nicht mehr. Sie haben nicht mehr den Mut. Und ich frage mich, wie weit sind sie wirklich überzeugt von der Retterkraft ihres Herrn? Sie haben es für sich in Anspruch genommen? aber sie sagen nichts weiter. Diese Männer hatten eine große Erwartung. Diese Männer waren hell begeistert. Diese Männer hatten eine erstaunliche Energie. Diese Männer waren erfinderisch und darum hatten diese Männer Erfolg. Und der Erfolg war die Antwort auf diesen totalen Einsatz und der produzierte neue Freude. Und diese neue Freude machte sie bestimmt bereit, sich wieder einsetzen zu lassen und wieder einsetzen zu lassen. Hast du Erfolg in deinem Christsein? Ich meine, hast du Erfolg damit, dass Menschen wahrnehmen, dass du etwas gefunden hast, was einzigartig ist? Die Bibel sagt, heiligt Gott so in eurem Herzen, dass die Menschen euch fragen nach der Hoffnung, die in eurem Herzen ist, in eurem Leben ist. Und dann gebt ihnen eine vernünftige Antwort. Leben wir so in unserem Christsein, dass die Menschen erkennen, dass wir diesen Gott lieb haben? Erkennen sie, dass wir an diesen Gott glauben? Oder nehmen sie nur an uns ein gewisses Glaubensbekenntnis wahr, das wir vertreten, im Gegensatz zu einem anderen Glaubensbekenntnis, das sie haben? Und dann legen wir vielleicht im Argument mit ihnen, diskutieren ein bisschen, oder sehen die Menschen, wir sind einfach überzeugt von diesem Christus. Es ist eine Sache, rein sachlich über die Liebe zu diskutieren, und es ist eine ganz andere Sache, verliebt zu sein. Eine ganz andere Sache, verliebt zu sein. Ich habe früher als Kind, weil wahrscheinlich hatte ich so ein Bedürfnis nach echter Liebe, viel solche Romane gelesen, wo es da um diese Liebe ging. Aber erst als es mich selbst traf, Leute, das war was anderes. Und ich brauchte nicht nach Hause zu gehen und sagen, ich habe mich verliebt. Ich war kaum zu Hause, sagt mein Vater, was hat dich denn getreten? Ich sage, was siehst du denn? Na ja, Mann, du schwebst doch. Und schon purzelt es raus, was ich zu sagen hatte. Ich habe sie gefunden. Du, das musste ich nicht besonders hervorbringen. Da war man einfach hingerissen. Und dann gab man davon Zeugnis. Freude am Einsatz durch echte Überzeugung. Bist du wirklich überzeugt? Um dich herum sind Menschen. Diese Überzeugung musst du nicht produzieren. Diese Überzeugung ist ein Geschenk Gottes. Wenn du dich wirklich mit diesem Herrn einlässt, wenn du wirklich so lebst, wie Christus dir das anbietet, du, dann wird das einfach wahrgenommen, dass deine Beziehung echt ist und wahrhaftig ist. Dass es nicht Mache ist. Dass du nicht nur eine Idee vertrittst, sondern dass du endlich den, wirklich den kennst, von dem du redest, dass er die Welt lieb hat und dass er Sünden vergibt. Ich hatte letztens eine Schulung und da war ein Afrikaner und ich fragte ihn, wo er herkommt. Er sagt, aus Uganda. Ich sage, was will er denn hier? Er sagt, ja, ich bin eingeladen worden, hier Verschiedenes in den Kirchen zu studieren und zu lernen. Ich sage, was hast du denn in Deutschland gelernt? Er sagte, oh, ihr seid unwahrscheinlich gut in euren ganzen Gestaltungen, wie alles so ordentlich vorbereitet. Da werden Programme gedruckt, da wird den Leuten werden ihn eingeladen, da werden Evangelisationen gemacht, da werden Schulungen gemacht. Das ist alles sagenhaft gut bei euch. Ich sage, was ist mit euch? Was ist bei euch? Ich sage, wir haben nichts von diesen tollen Organisationstalenten. Ich sage, was ist denn bei euch das Besondere? Ich sage, wir haben Jesus. Wir haben Jesus. Wir freuen uns an diesem Jesus. Er ist der Herr unserer Gemeinde. Und wenn wir zusammenkommen, dann geht es um ihn. Dann ist er der Mittelpunkt. Dann ist er einfach das Wesentliche. Er ist nicht nur ein Diskussionsthema. Dann reden wir von ihm. Dann leben wir mit ihm. Und der Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da ist er mitten unter uns, gegenwärtig. Und so oft muss er erleben, dass wir ihn zwar zum Gesprächsthema gemacht haben, aber im Grunde an ihm vorbeileben. Wenn er sichtbar wäre unter uns, wären manche sicher überrascht, dass er überhaupt da ist. Leben wir so, dass Menschen erkennen, dass er lebt? Freude am Einsatz geschieht nur durch echte Überzeugung. Und keiner kann das Christenleben richtig mit Begeisterung und Hingabe leben, der nicht in seinem Innersten wirklich überzeugt ist. Und überzeugt bist du nur dann, wenn du wirklich diesem Christus begegnest, wenn du wirklich weißt, was diese Männer wussten. Er ist der Erlöser. Und darum warten sie es, nicht nur selbst zu ihm hinzugehen, sondern ihren Freund mitzubringen und ihn dem Herrn zu bringen. Und als der Herr ihren Glauben sah, konnte er diesen Mann heilen. Hast du Freude am Einsatz in deinem Christsein? Hast du die Hoffnung, dass Menschen durch dich erlöst werden? Nicht durch dich, du weißt natürlich durch Jesus Christus, aber die Tatsache, dass Gott dich gebrauchen will, damit durch dich wieder andere etwas von ihm hören. Das ist unsere Aufgabe. Aber Freude ist nicht nur, wenn man eine echte Überzeugung hat. Freude im Einsatz geschieht nicht durch echte Überzeugung alleine, sondern Freude im Einsatz geschieht durch ja, die beste Anleitung, die wir haben müssen zu unserem Einsatz. Und die beste Anleitung geschieht dadurch, dass der Jesus Christus seine Jünger rief und er sagte, da er im Galiläischen Meer war, sah er Simon und Andreas, seinen Bruder, dass sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folget mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Wisst ihr, wo diese große Freude herkommt? Die große Freude am Einsatz für Gott zu leben, ist die, dass er selbst uns berufen hat, dass er selbst sagt, ich verändere euch, dass ihr überhaupt befähigt seid zu diesem Dienst. Ich mache euch zu Menschenfischern. Der große Fehler, warum so viele Christen keine richtige Freude am Christsein haben, dass sie meinen, in dem Moment, wo sie irgendwie sich mit Gott einlassen, müssen sie sich anstrengen, müssen sie etwas unternehmen und sie müssen etwas für Gott tun. Die drehen den Spieß um, die sagen, ich mache was, Herr Jesus, du folge mir. Das ist falsch. Sondern Jesus sagt, folge mir und ich mache dich zu einem Menschenfischer. Wisst ihr, warum ich so viel Freude habe an meinem Christsein? Weil ich mit 21 Jahren, nachdem ich schon 7 Jahre gläubig war, eingesehen habe und erkannt habe, dass mein ganzes Machen für Gott für die Katz war. Ich hatte keine Freude mehr am Christsein. Ich habe immer versucht, so gut es ging, wirklich für Gott da zu sein. So gut es ging, wirklich ein guter Christ zu sein. Das haut doch nicht hin. Ich versuchte, das Christsein zu machen. Aber das Christsein kann man nicht machen. Und wenn man selbst machen muss, dann ist man einfach überfordert und dann ist es wie eine Arbeit, ja, die immer zu groß ist, die man einfach nicht packen kann. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal eine Arbeit gehabt habt. Manche stecken vielleicht noch in so einer Arbeit drin, die immer eine Nummer zu groß ist, die immer so viel fordert, da gehst du nicht mit Freuden in den Einsatz, da gehst du nicht mit Freuden an die Arbeit. Es ist einfach zu groß und zu schwer. Und das Christsein ist einfach zu schwer für uns zu leben. Und darum sagt der Jesus Christus, du machst auch einen Fehler, wenn du es lebst, sondern deine Aufgabe ist es, mir zu folgen. Ich mache schon. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Die Freude am Einsatz ist, dass wir die allerbeste Anleitung haben, dadurch, dass wir Jesus folgen dürfen, von ihm lernen dürfen. Und dann wird er anfangen, uns zu verändern, von innen her. Das ist gar nicht wahrnehmbar, das können wir selber gar nicht testen und überprüfen. Er hat es versprochen, er wird es tun. Und die Freude am Christsein ist diese, dass er mich verändert, dass er mich bereit macht zu diesem Einsatz, mich befähigt zu diesem Einsatz. Aber nicht nur, dass er mich zu einem Menschenfischer macht, nicht nur, dass er mich zum Einsatz bereit macht, sondern wir haben auch in ihm den allerbesten Lehrer, wenn wir ihm folgen. Da steht, es folgte ihm viel Volks nach aus Galiläa in 10 Städten. Und da er das Volk sah, ging er auf einen Berg, setzte sich, seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf und er lehrte sie. Wir haben den besten Meister. Darum habe ich so viel Freude am Einsatz. Wir haben den besten Meister, wir haben den besten Lehrer. Er tat seinen Mund auf. Und das war so wichtig für uns, weil wir Menschen einfach so sturköpfig und so hart sind. Darum hat Gott gesagt, du kriegst den allerbesten Lehrer. Und dann kam Jesus. Und er sagte die Dinge klar und deutlich. Er sagt euch, wie du und ich glücklich werden können im Einsatz als Christen. Und wenn du das selbst nachlesen willst, was es heißt, selig zu sein, sich freuen am Einsatz, freuen am Leben, dann lies die Seligpreisung durch. Aber wem sagt das? Der Welt, wie sie heute genommen wird, die Bergpredigt aus der Bibel herausgerissen und herausgenommen. Nein, das sind Regeln, das sind Spielregeln für die, die ihm folgen, die er verändert und zu Christen macht. Er tat seinen Mund auf und er lehrte sie. Wisst ihr, warum ich so viel Freude am Einsatz habe? Weil ich den allerbesten Lehrer habe, Jesus Christus. Er lehrt uns und er macht uns zu Menschenfischern. Ich hatte das Vorrecht, in Kanada Freunde zu besuchen, die sagten und dann stellten die mir so zwei junge Eheleute vor. Und er hatte eine Geige unterm Arm und das interessierte mich, denn ich hatte auch mal so ein bisschen Geige gespielt. Und ich sagte, was er so macht. Und er sagte, er ist Musiklehrer. Und dann sagte mein Freund, oh, nicht nur das, er ist nicht ein guter Geiger, sondern er hat zwei Kinder, die können schon ganz fantastisch spielen. Und ich sagte, wie alt sind denn Ihre Kinder? Weil meine Tochter auch gerade mit 10 angefangen hat, Geige zu spielen und jetzt mit 14 schon ganz artig spielt in der dritten Lage. Für die, die sowas kennen. Und dann sagte dieser junge Mann, ja, meine Tochter ist 3 und mein Sohn ist 6. Oh, das interessiert mich. Hab noch nie so ein Wunderkind gesehen. Da habe ich so fast höhnisch gesagt. Nicht? Und er sagte, ja, kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich an dem einen Morgen da vorbeigegangen und dann setzte sich die Mutter ans Klavier und dann nahm dieser 6-Jährige seine Geige, kleines Ding, stellte sie dahin, guckte mich ganz groß an und spielte da Vivaldis Violinkonzert. Rauf und runter, dass mir heiß und kalt wurde. Und der hatte eine Freude am Einsatz. Meine Tochter kommt gestern nach Hause. Ich sage, was ist denn los? Ist dir die Welt auf den Kopf gefallen? Die ist eigentlich ein ganz fröhliches Mädchen, aber die machte ein griesgrämiges Gesicht. Und als ich sie ansprach, da lief es nur so raus. Sie sagt, ich muss vorspielen. Ich muss vorspielen. Im Altersheim, die Musikschule macht da Musik und da muss ich auch vorspielen. Ich sage, dann mach doch nichts. Hast du eine Ahnung? Dieser kleine 6-Jährige, nachher kam die 3-Jährige und nahm ihre noch kleinere Geige und zwitscherte da los. Ne? Ich sage, wie ist sowas möglich? Wie kann man das schon spielen in dem Alter? Da sagte der Vater, ich unterrichte nicht meine Kinder. Ich hätte die nie so weit gebracht. Wir haben ganz, ganz, ganz großen Lehrer in Toronto. Und da schicken wir unsere Kinder hin. Und der holt das aus diesen Kindern raus. Er macht es. Er macht es. Ich sage, ja, die müssen doch sicher Tag und Nacht spielen, nicht? Er sagt, nö, die hören sich die Kassetten an, die ganze Musik an, nehmen die Instrumente und dann spielen die so alles dem nach. Ich sage, wie ist sowas möglich? Der Lehrer, der diese Begabung löst und frei macht in diesen Kindern. Und Gott sagt, ich setze dich ein und ich gebe dir die Begabung, dass du ein Vertreter Gottes werden kannst. Dass du vielleicht im Einsatz eines Teams Menschen helfen kannst. Vielleicht kannst du nicht alleine, aber dann mit mehreren, dass ihr euch untereinander stützt. Aber geht hin und helft diese Menschen, dass sie nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben finden. Bringt sie zu mir. Und ich kann viel tun, wenn ich euren Glauben sehe. Aber wir sagen, woher lerne ich das? Und er sagt, folge mir. Ich mache und ich lehre. Du und ich, wir haben den allerbesten Meister. Da geht nicht irgendeiner voraus, sondern Jesus Christus selbst ist unser Meister. Er geht voraus und er lehrt uns. Und darum habe ich Freude, wie diese Kinder. Die hatten einen großen Meister. Und darum waren sie so froh in ihrem Einsatz. Und du und ich haben den größten Meister. Und darum können wir uns freuen. Aber das Letzte und vielleicht das Wichtigste ist, die Freude am Einsatz durch echte Überzeugung. Die Freude im Einsatz durch die beste Anleitung. Aber die Freude im Einsatz durch die wirkungsvollste Ausrüstung. Denn wisst ihr, wenn wir diesem Jesus folgen, wenn wir so begeistert, so hingebungsvoll, so voller Erwartung wirklich Gott dienen wollen, dann lernen wir es, wenn wir Jesus folgen. Denn lehrt uns der Jesus Christus, aber er gibt uns obendrein etwas, was uns befähigt, dass wir ihm so folgen können. Was ist das? Im Johannesevangelium habe ich heute entdeckt, 3 Dinge, die der Herr Jesus Christus seinen Jüngern vermachte, bevor er sich von ihnen verabschiedete und sie zurückließ zu einem fantastischen Einsatz, zu einem so hingebungsvollen, freudigen Einsatz, dass du, wenn du die Apostelgeschichte heute Abend noch durchliest, in einem Ruck durchliest, dann wirst du begeistert sein von dem, was da steht. Und dann wirst du erkennen, dass das, was ich gepredigt habe, die Wahrheit ist. Diese Menschen, die Jesus Christus folgten, diese Menschen, die von Jesus gelehrt wurden, diese Menschen, die von Jesus ausgerüstet wurden, diese Menschen waren wie dieses Team, von dem ich euch gelesen habe, die dann losgingen. Überall in der Welt, wo immer sie hingestellt wurden, egal ob sie verfolgt wurden und verlacht wurden und gequält wurden, die konnten nicht anders, als in ganz großer Freude von ihrem Leben mit Christus Zeugnis zu geben. Woran lag das? Es lag an dem, was der Jesus zum Schluss mit seinen Jüngern tat. Am Abend aber derselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden. Nichts von Einsatzfreude, die haben sich eingeschlossen, die hatten Bange. Warum? Der Jesus Christus war genommen worden und gekreuzigt worden. Dann war er auferstanden, aber sie konnten das noch nicht richtig einsortieren, sie haben das noch nicht richtig geschnallt. Und dann auf einmal stand er mitten unter ihnen. Und als er das gesagt hatte, und zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Aber sie sollten sich nicht nur daran freuen, den Herrn zu sehen. Sie sollten die Not, die Verlorenheit der Welt sehen. Darüber kann man sich nicht freuen. Aber wenn du eine Antwort hast zu den Problemen, dann kannst du dich freuen. Stell dir mal vor, wir würden wirklich eine Medizin finden, dass Krebs weggenommen werden könnte. Wenn wir Krebskranke sehen, das ist was Grässliches, aber hätten wir eine Medizin, diesen Krebs wegzunehmen, was für eine Freude. Als sie den Herrn sahen, den Auferstandenen, da sahen sie, er ist die Antwort zu diesem Problem der Verlorenheit. Und dann wurden sie froh. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Jetzt passt auf, drei Dinge. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das Erste. Dann blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Das Zweite. Und dann das Dritte. Welchen ihr die Sünden erlasset, den sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Weißt du, warum ich solche Freude habe am Einsatz? Weißt du, warum ich mit Freuden Christ geworden bin? Weißt du, warum ich mit Freuden immer noch Christ bin? Über 30 Jahre. Weißt du, warum ich mit Begeisterung Menschen sage, wie sie Christen werden können? Weißt du, warum ich mit Begeisterung Christen nahelege, sich endlich zu erfreuen an ihrem Christus? Aus diesen drei Gründen. Das Erste sagt er, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Freude am Einsatz durch einen einzigartigen Auftrag. Und dieser einzigartige Auftrag ist der, dass du und ich nichts Geringeres fortsetzen dürfen, als was im ewigen Ratschluss bei Gott beschlossen wurde, als er seinen Sohn in diese Welt schickte. Denn er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist kein billiger Beruf, das ist nicht nur eine kleine Selbstbeschäftigung, das ist die allergrößte Berufung, die wir in dieser Welt haben können. Berufen, den Auftrag Gottes fortzusetzen. Denn diese Welt gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er sendet keine Engel, er sendet keine Superstars, sondern er sendet Menschen wie dich und mich. Und er sagt, diesen Auftrag gebe ich dir. Wozu kein anderer gut genug war als nur sein Sohn, diesen Auftrag gibt er dir und mir weiter. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, deswegen bin ich so freudig im Einsatz. Weil das keine billige Beschäftigung ist. Weil das die allerhöchste Berufung ist, die du je haben kannst. Du kannst dir ausdenken, welchen Beruf du dir auch immer erträumst. Die allergrößte Berufung ist die, Boten Gottes zu sein. Boten Gottes zu sein. Deswegen freue ich mich. Und das Zweite, was er tat, er gab ihm nicht nur den Grund seiner Sendung, wie wichtig das ist, dass sie im Grunde genau die gleiche Verantwortung, aber auch gleichzeitig, als er sie anblies mit dem Heiligen Geist, sagte, ich gebe euch aber auch genau dieselbe Kraft, die ich hatte, um Zeuge zu sein. Darum mussten sie damals noch warten, bis sie dann Pfingsten erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und gefüllt mit dem Heiligen Geist besaßen sie die Kraft, die nötig ist, um wirklich Zeugen in dieser Welt zu sein. Ich habe das eigentlich erst vor kurzem verstanden, dies mit dieser Kraft. Denn ihr wisst, das steht in der Bibel drin, ihr sollt meine Zeugen sein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und jemand hat uns mal erklärt, letztens in der Klostermühle in Engländer, der hat gesagt, als damals in England das erste Atomkraftwerk gebaut wurde, da wurde ein altes Kohlewerk abgerissen und dieser ganze Dreck und die ganzen Züge, die dahin kamen und der ganze Qualm, der da rauskam, das war alles mit einem Schlag weg und entstand ein blitzblankes, schönes Werk. Und er traf diesen einen der Direktoren. Und er sagte, jetzt sagen Sie mir doch mal, fragte er diesen Direktor, jetzt sagen Sie doch mal, wie erzeugen Sie denn die Kraft? Da lachte der und sagte, wir sind kein Kohlewerk. Ja, das weiß ich. Ja, aber Sie sagten gerade, wie erzeugen wir Kraft? Wir erzeugen keine Kraft. Ja, Moment mal, was ist denn das für ein Werk? kein Kohlewerk. Ein Kohlewerk, da wird die Kohle verbrannt und die muss dann erst das Wasser heiß machen und daraus wird Energie dann erzeugt und Kraft erzeugt. Aber bei dem Atom ist das was ganz anderes. Da ist die Kraft schon da. Sie wird nur freigelegt. Sie wird freigelegt. Wir machen keine Kraft. Da ist die Kraft. Und ich habe deswegen Freude. Freude am Christsein, weil ich nicht Kraft produzieren muss, was machen muss, sondern weil die Kraft Gottes, er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Mir ist gegeben, sagt der Jesus Christus. Und ich bin bei euch alle Zeit. Und als er sie anblies, er sagt, erinnert euch daran. Wenn euch immer irgendwie ein Hauch oder der Wind um die Nase weht, dann erinnert euch daran, dass meine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Egal, wie schwach du dich fühlst, egal, ob du dich kompetent fühlst für diese Aufgabe. Wenn ich in dir lebe, dann ist meine Kraft ausreichend, um diese Menschen, die du erreichen willst, diese Menschen anzusprechen. Warum habe ich die Freude an dem Einsatz? Weil ich gesandt bin, wie Jesus Christus auch, von dem lebendigen Gott. Weil mich der Heilige Geist ermächtigt, weil die Kraft Gottes, die ich nicht produzieren kann und nicht produzieren muss, sie ist durch Jesus Christus in meinem Leben. Und das Schönste eigentlich, was mir vorhin klar geworden ist, ist, da steht drin, wenn ihr in meinem Namen geht, wenn ihr in meiner Kraft geht, dann habt ihr das Recht, Folgendes zu tun. Welchen ihr die Sünden erlasset, den sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Ihr Lieben, hier haben wir das Recht, im Grunde im Namen Gottes, dazu beizutragen, dass nicht mehr Sünde in diese Welt kommt, sondern Sünde weggenommen wird, fortgetragen wird, aus der Welt genommen wird, aus zwischenmenschlichen Beziehungen weggenommen wird, aus der Beziehung Mensch-Gott weggenommen wird. Wir dürfen mit der schönsten Botschaft kommen, die es überhaupt in dieser Welt gibt, einem Menschen zu sagen, dir können deine Sünden vergeben werden. Das bedeutet einmal, dass wenn du wirklich die Kraft bekommst und die Kraft hast, weil du selber erfahren hast, dass dir der Herr Jesus Christus deine Sünden genommen hat, dann wirst du die Kraft bekommen, auch anderen, mit denen du im Clinch liegst, die sich vielleicht versündigt haben an dir, ihnen die Sünden zu vergeben. Und die Bibel sagt, wenn du vor Gott bittest, Herr, behalte ihm diese Sünden nicht an, nimm diese Sünden weg oder was er mir angetan hat, vergib ihm, dann wird er das tun. Und du hast die Freude in diesem Leben, nicht dazu beizutragen, dass noch mehr Schmerz, noch mehr Leid in zwischenmenschlicher Beziehung auftritt, sondern dass tatsächlich der Friede Gottes eintritt, so wie in dein Herz eingetreten ist, dadurch, dass du, falls man sich versündigt hat, an dir vergeben kannst. Hast du die Kraft zu vergeben? Du betest es jeden Sonntag mindestens, wenn du kommst. Vergib mir die Sünden, wie ich vergebe. Wie kann dir der Herr vergeben, wenn du nicht bereit bist zu vergeben? Oder umgekehrt. Wie kannst du nicht vergeben, wenn dir der Herr doch vergeben hat? Aber nicht nur das, sondern eigentlich noch viel, viel schöner ist, dass wir das Recht haben, stellvertretend in Gottes Namen, an Gottes Statt, die Sünden zu vergeben. Nicht, dass wir selbst vergeben können, das kann nur der Jesus Christus, aber wir können das Sprachrohr sein für diejenigen, die vielleicht nicht zur Ruhe kommen, zum Frieden kommen. Hat mir Gott wirklich die Sünden genommen? Bin ich nur wirklich wiedergeboren? Bin ich nur wirklich ein Christ? Liebe Brüder, wenn jemand unter euch irren würde von der Wahrheit und jemand bekehrt ihn, so wisse, dass wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der wird dessen Seele vom Tode retten und bedecken eine Menge von Sünden. Ich wiederhole. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch irren würde von der Wahrheit, und wer tut das nicht? Sich irren, Abwege geraten. Und jemand bekehrt ihn, jemand kehrt ihn um, jemand bringt ihn wieder zur richtigen Stelle, zu dem, wo du deine Sünden bekennen kannst und wissen kannst, er nimmt sie dir weg. Mit dem Versprechen, wenn du aber deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht, er treu und gerecht, dass er dir die Sünden vergibt und reinigt dich von aller Schuld. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch irren würde von der Wahrheit und jemand
bringt ihn dorthin, dass er seine Sünden diesem Christus bekennt.
So wisse, dass wer den Sünder bekehrt hat,
von dem Irrtum seines Weges, der wird dessen Seele, hör zu, der wird dessen Seele vom Tode erretten.
Und dadurch bedecken eine Menge, Menge Sünden. Sag mal, was machst du mit deinen Sünden? Hast du den Weg gefunden zu Jesus Christus? Dass er dir die Sünden vergibt? Dass du wissen kannst, mir ist vergeben? Dass du sagen kannst, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus sind. Bist du so in Christus? Hat man dir schon geholfen, in deinem Leben zu diesem Jesus Christus zu gehen und wirklich auszupacken und wirklich deine ganze Schuld und deine ganzen Sünden ihm zu bringen? Und dieser Mensch befreit. Mit frohem Blick nach oben. Danke, Vater, du hast mir vergeben. Mit neuer Kraft, mit der man hingehen kann und kann andere Menschen, die man verletzt hat und wehgetan hat, um Vergebung zu bitten. Du kannst diese Erfahrung machen. Mit neuem Blick auf Menschen, mit neuem Blick zum lebendigen Gott durch diese Welt zu gehen. Wer kann dir dabei helfen? Letztlich in der Tiefe deines Lebens nur Gott. Aber rein praktisch, äußerlich. Die, die dich hinbringen im Glauben zu diesem Jesus Christus. Und hier sind eine ganze Reihe in dieser Gemeinde. Und wenn du Vertrauen hast und ich dir helfen kann, es gäbe für mich nichts Größeres in diesem Einsatz, in dieser Woche, als dir zu helfen, diesen Raum zu verlassen, mit der absoluten Gewissheit, es steht nichts mehr zwischen mir und meinem Gott. Mir ist Vergebung widerfahren. Ich bin neu gemacht. Denn ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist weg, vergangen. Es ist alles, alles neu geworden. Und dir dann dieses Leben zu geben, das dir die Kraft gibt, genauso ein Bote zu werden, wie ich es bin. Für dich. Gesandt im selben Auftrag. Gesandt in derselben Kraft. Gesandt mit der gleichen Botschaft. Sündern den Weg zu zeigen, zur Vergebung und zur Hingabe an den, der dir gerne vergeben will. Ich mache einen Vorschlag heute Abend. Wir sprechen über so manche Themen noch, aber ich glaube, heute Abend ist genau das Thema dran, das wichtig macht, dass wir nicht nur ja, von diesem Jesus reden, sondern wir möchten dir helfen, zu diesem Jesus zu kommen. Und heute Abend, wenn gleich alles rausgeht, in den Buchladen, nach Hause, Tee trinken und zum Plaudern, dann möchte ich euch bitten, ganz, ganz schnell hier aus dieser Kirche rauszugehen. Nicht so, dass ihr euch umtrampelt oder so. Aber so, dass man sehr schnell hier den Raum leer hat und diejenigen, die suchenden Herzen sind, diejenigen, die Fragen geworden sind, diejenigen sagen, ich habe diesen Weg zu Jesus noch nicht gefunden. Ich habe nicht die Gewissheit, dass mir die Sünden vergeben sind. Ich bin wie dieser Gichtbrüchige. Ich kann mich nicht richtig bewegen und ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich mache folgenden Vorschlag, damit es dir nicht so schwer fällt, setz dich einfach hier vorne in diese erste Reihe hinein. Wenn mehr kommen, dann in die zweite und dritte, einfach hier vorne hin. Und dieser kleinen Gruppe, die denn kommt oder dem, wer auch immer kommt, erkläre ich ganz schlicht vom Wort Gottes. Das, was er seinen Jüngern gegeben hat, diesen Auftrag, Menschen zu helfen, ihre Schuld loszuwerden, an Jesus auszuliefern. Oh, ich werde keine Beichte abnehmen, ich werde nichts hier irgendwie rauspressen, ich werde nur schlicht und einfach vom Wort Gottes erklären, wie man Jesus Christus sein Leben übergeben kann, sein ganzes Leben, inklusive der Schuld, ohne irgendwas direkt herauszusagen oder hier zu bekennen. Das muss in deinem Herzen als alleine zwischen dir und dem Herrn sein oder in einem persönlichen Gespräch, wenn du es so möchtest. Aber es steht nichts im Wege, dass Gott dir hilft, weil er eigentlich unseren Glauben beantwortet. Und ich habe den Glauben, dass heute Abend Menschen zum lebendigen Glauben kommen, heute einen Anfang machen mit Jesus, weil deswegen der Herr Jesus Christus uns hier zusammengebracht hat. Also noch einmal, wenn wir jetzt schließen, denn nachdem wir alle gesungen haben und rausgehen, die suchenden Menschen, die sagen, ich bin nicht gewiss und ich würde zu gerne wissen, wie man ganz, ganz gewiss sein kann, dass mir die Schuld vergeben ist, ich ein neues Leben habe. Bitte bleibt einfach hier vorne sitzen, kommt hier vorne her und auch Leute, die vielleicht sagen, oh, ich möchte das gerne mal hören, wie man das einem Menschen so kurz erklären kann in wenigen Minuten. Es werden nur wenige Minuten sein.
werde nur ein, zwei Bibelstellen erklären und dann ein Gebet sprechen. Und du kannst dieses Gebet in deinem Herzen zu deinem eigenen machen und wirklich wissen, ich habe ein neues Leben. Ich habe ein neues Leben. Lass uns zusammen still sein, miteinander beten. Freude am Einsatz. Herr, ich habe eine ganz große Freude heute Abend. Ich habe eine Freude, weil ich weiß, wo die Lösung zu finden ist für so viele Probleme, die sich hier im Grunde, in diesem Hause, in diesen vielen Menschen, die hier sind, zeigen. Jeder hat da so seine Schwierigkeiten und Probleme. Und alles läuft immer auf dieses große und größte Problem zurück, auf die Schuld und Sünde in unserem Leben. Und die größte Sünde ist die, dass wir ohne dich leben, unseren eigenen Weg gehen. Das lähmt uns, das macht uns krank. Und wie dieses Team, so möchte ich bereit sein, mit anderen hier in dieser Gemeinde, denen zu helfen, die deine Hilfe brauchen. Zu dir zu bringen, denn bei dir allein ist diese Kraft, zu vergeben, zu heilen und zu erneuern. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns Christen berufen hast zu diesem freudigen Einsatz, weil du selber unser Herr bist, unser Meister bist und du selber uns den Auftrag gegeben hast, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch mit derselben Kraft des Heiligen Geistes, mit derselben Vollmacht, Sünden zu vergeben, nicht in eurer eigenen Verantwortung, sondern in meinem Namen. Und ich danke dir für die, die sich diese Vergebung geben lassen. Herr, rühr sie an, mach ihnen Mut, dass sie nicht zur Ruhe kommen, ehe sie die Ruhe gefunden haben in dir. Herr, lass es zu, dass keiner diese Kirche verlässt, der nicht in seinem Herzen weiß, ich habe Frieden, Frieden mit Gott. Und so danken wir dir, Herr, für diesen Abend und für die Freude am Einsatz, Christ zu sein. In Jesu Namen, Amen.